Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir stellen heute eine neuartige reflektierende Beschichtung für Verkehrszeichen vor, die einen Spiegeleffekt besitzt, der in alle Richtungen wirkt und im Scheinwerferlicht von Autos viel besser sichtbar ist. Wir sprechen dann über die Ahorn-Schmierlaus, die, anders als ihr Name Glauben macht, nicht nur Ahornbäume befällt, sondern eine ernsthafte Bedrohung für Weinreben ist. Und wir rezensieren schließlich das Buch von Jeffrey West, Scale, die universalen Gesetze des Lebens von Organismen, Städten und Unternehmen. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Es gibt beleuchtete Verkehrszeichen, die bei Dunkelheit schon von Weitem erkennbar auf Gefahrenstellen hinweisen. Das ist aber aufwendig und teuer, denn dafür sind extra Leuchtmittel und ein Stromanschluss nötig. Chinesische Forscher haben jetzt eine günstige Alternative entwickelt. Spezielle Lichtreflektorfolien, mit denen man konventionelle Verkehrsschilder beschichten kann. Lucian Haas berichtet.
Farben lassen sich nicht nur durch farbige Pigmente erzeugen. Regelmäßige physikalische Strukturen an der Oberfläche von Objekten können ebenso dafür sorgen, dass von einem einfallenden Lichtstrahl nur eine bestimmte Wellenlänge, das heißt eine bestimmte Farbe, reflektiert wird. Solche Farben werden dann nicht Pigment, sondern Strukturfarben genannt. Chinesische Materialforscher haben eine neue Technik entwickelt, mit der man auf besonders einfache Weise Strukturfarben erzeugen kann. Li Minwu von der Fudan-Universität in Shanghai.
Wir nutzen einfach ein transparentes Klebeband. Auf die klebrige Rückseite setzen wir viele Mini-Kunststoffkügelchen dicht nebeneinander. Der so beschichtete Klebefilm erzeugt dann ganz besondere retro-reflektierende Strukturfarben.
Retro-reflektierend, das bedeutet, das Material strahlt einfallendes Licht in die Richtung zurück, aus der es gekommen ist. Das ist für viele Strukturfarben typisch. Sie verhalten sich wie die Augen von Katzen. Allerdings haben Strukturfarben dadurch den Nachteil, dass ihre farbige Reflexion häufig nur aus einem engen Blickwinkel sichtbar wird. Li Minwus Strukturfarbenklebefilm ist da anders. Man kann ihn aus allen möglichen Richtungen anstrahlen und darauf schauen, stets bekommt man die Strukturfarben zu sehen. Der Forscher erklärt das damit, dass die eingebetteten, zwischen 5 und 20 Mikrometer großen Kügelchen durch ihre runde Form einen Spiegeleffekt besitzen, der in alle Richtungen wirkt. Die Farben entstehen wiederum durch physikalische Beugungs- und Interferenzeffekte des Lichts an den Materialübergängen der einzelnen Lagen. Denn diese unterscheiden sich darin, wie stark sie das Licht brechen.
Der Strukturfarbenfilm hat zwei Lagen. Zum einen die Mikrokügelchen, zum anderen das Klebeband. Zwischen den Kügelchen und dem Klebeband bleibt zudem noch ein ganz feiner Luftspalt erhalten, weil die Kügelchen nicht komplett aufliegen, sondern von feinen Polymerketten auf Abstand gehalten werden.
Nach den Erkenntnissen der Forscher bestimmen die Breite des Luftspalts und die Größe der Mikrokugeln zusammen die sichtbar werdende Strukturfarbe. Und die lässt sich in einem weiten Bereich variieren. Rot, grün, blau, violett, gelb, magenta. Li Minwu hält theoretisch alle Farben für denkbar.
Möglicherweise können wir auch Kügelchen aus unterschiedlichen Materialien verwenden oder verschiedene Größen miteinander kombinieren. So könnten wir sogar spezielle Mischfarben erzeugen.
Die Forscher sehen auch schon praktische Anwendungsmöglichkeiten für die Strukturfarbenfilme. Damit ließen sich zum Beispiel Verkehrszeichen, Straßenbegrenzungspfosten oder Werbetafeln beschichten. Sie würden dann nachts im Scheinwerferlicht der Autos in unterschiedlichen Farben aufscheinen und so viel besser sichtbar werden. Eine extra Beleuchtung wäre nicht mehr nötig. Somit ließe sich auch Strom sparen. Li Minwu glaubt, dass die Technik sehr bald schon die Marktreife erlangen könnte.
Diese Technik lässt sich problemlos auch im größeren Maßstab realisieren. Sie kostet auch nicht viel. Wir haben bereits in China und den USA ein Patent angemeldet. Das könnte sich sehr leicht am Markt etablieren.
Rundum sichtbar. Chinesische Forscher haben eine neuartige reflektierende Beschichtung für Verkehrszeichen und Werbetafeln entwickelt. Ein Beitrag von Lucian Haas. Sie heißen westlicher Maiswurzelbohrer, Kirschessigfliege oder amerikanische Rebzikade. Eingeschleppte Insekten, die jetzt als Schädlinge in Acker, Obst und Weinbau ihr Unwesen treiben. Und dann gibt es auch noch aus dem Süden eingewanderte Arten, die sich hier etablieren, weil das Klima wärmer wird. Aber all das trifft nicht auf den Schädling zu, um den es im folgenden Beitrag geht. Denn der befällt gehäufte Rebstöcke in Deutschland, aber, wie Volker Mrazek berichtet, aus ganz anderen Gründen.
Das ist ein Eigelege. Mit dem bloßen Auge sieht es nur aus wie ein brauner Klumpen. Das sind einige hundert. Die kleben zusammen. Die wollen nicht abgehen hier. Normalerweise befinden die sich unter dem Schild des Muttertiers. Daraus entwickeln sich die Schildläuse, die dann an der Rebe saugen.
Daniela Kamecke an ihrem Arbeitsplatz im Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Rheinpfalz in Neustadt an der Weinstraße. Als Entomologin hat sie schon mal Insekten unter dem Mikroskop, denen andere überhaupt nichts abgewinnen können, zum Beispiel Schildläuse. Nicht nur Gärtner und Obstbauern ärgern sich über die Pflanzenschädlinge, sondern auch immer mehr Winzer.
Wir haben vor allen Dingen eine Art, die sich zunehmend ausgebreitet hat, das ist die Ahornschmierlaus. Wir sind jetzt hier in unserem Gewächshaus. Jetzt gehen wir zu den Schildläusen rüber.
Der Name Ahornschmierlaus täuscht. Das Insekt befällt durchaus nicht nur Ahornbäume, sondern auch andere Holzgewächse, wie zum Beispiel Weinreben. In den Anbaugebieten an der Nahe, in Rheinhessen, in Württemberg und in der nördlichen Pfalz lässt sich das immer häufiger beobachten.
In dieser Kammer haben wir unsere Rebstecklinge. Wir haben hier auch an einigen ein, zwei Tiere, aber wenn dann erstmal die Larven da sind, sind das natürlich etliche hundert.
Ein Befall mit Ahornschmierläusen ist gar nicht so leicht auszumachen. Die Tiere sind nur wenige Millimeter groß. Am leichtesten erkennt man noch die Weibchen. Sie tragen zeitweilig helle, längliche Säcke mit sich herum, in denen hunderte von Eiern stecken. Schildläuse können Weinreben auf unterschiedliche Weise schädigen.
Zum einen sitzen sie natürlich an der Pflanze selber und saugen den Pflanzensaft, das heißt, sie entnehmen Nährstoffe. Und dann gibt es noch Viren, die durch die Schildläuse übertragen werden können.
Gerade bei der Ahornschmierlaus bestehe diese Gefahr, weiß die Biologin. Sie sei nämlich viel mobiler als andere Schildlausarten.
Dadurch, dass sie einfach auch ein sehr aktiver Läufer ist, und zwar auch nicht nur als Larve, sondern eben auch bis ins Erwachsenenstadium hinein, kann sie natürlich an einer viruskranken Pflanze saugen und dann auf eine nächste hinüberwechseln und die dann auch infizieren.
Es sind sogenannte Blattrollviren, die die Schildläuse übertragen. Sie lassen die Blätter der Rebe vorzeitig welken und verkürzen die Reifezeit der Weinbeeren. Befallene Rebstöcke bleiben ein Leben lang infektiös. Beides geht in den letzten Jahren Hand in Hand. Der zunehmende Befall mit Ahornschmierläusen und mit Blattrollviren in Weinbergen von Rheinhessen bis Württemberg. Die Ertragsausfälle hielten sich zwar noch in Grenzen, sagt Daniela Kamecke, aber für Rebschulen sei die Lage kritisch. Von dort beziehen Winzer ihre Rebstöcke, wenn sie neue pflanzen.
Das kann dahin führen, dass wenn eine Vermehrungsanlage sowohl das Virus wie auch den Überträger hat, dass dann die ganzen Rebstöcke viruskrank sind oder ein zu großer Prozentsatz und dann wird diese ganze Anlage aus der Anerkennung genommen. Das heißt also, das wäre ein Totalausfall für den Winzer. Es standen einige davor, dass das passieren kann.
Die Ahornschmierlaus ist keine neu eingeschleppte Art und wahrscheinlich ist es auch nicht der Klimawandel, der sie begünstigt. In der Pfalz breitet sie sich zum Beispiel von Norden nach Süden aus, wie Daniela Kamecke sagt, und nicht von Süden nach Norden, wie es im Zuge der Erderwärmung zu erwarten wäre. Experten des Bundesforschungsinstituts für Kulturpflanzen in Siebeldingen vermuten etwas anderes, dass wichtige natürliche Feinde der Schildläuse zurückgehen. Und zwar durch Pflanzenschutzmittel im Weinbau, die nicht nur Schadinsekten töten, sondern auch Nützlinge, wie etwa parasitische Schlupfwespen. Das ließ sich inzwischen für verschiedene gebräuchliche Pestizidpräparate nachweisen. Eine unerwünschte Nebenwirkung, die sicher weitergehende Untersuchungen lohnt.
Ernste Bedrohung für Rebstöcke. Volker Mrazek über den zunehmenden Befall mit Ahornschmierläusen und auch mit Blattrollviren im Weinbau.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Das Vorhaben von Jeffrey West klingt ziemlich verwegen. Der renommierte amerikanische Physiker und Komplexitätsforscher will die allgemeinen Gesetze von Natur und Gesellschaft offenlegen. Scale, die universalen Gesetze des Lebens von Organismen, Städten und Unternehmen, heißt sein neues Buch. Scale, das heißt auf Deutsch Skala oder Größenordnung. Und was er unter Skalierung versteht, beschreibt der Autor so.
Skalierung macht in ihrer elementaren Form schlicht und einfach deutlich, wie ein System auf eine Änderung seiner Größe reagiert. Was geschieht mit einer Stadt oder einer Firma, wenn sie doppelt so groß wird? Weist eine Stadt, deren Einwohnerzahl sich verdoppelt, doppelt so viele Straßen, doppelt so viel Kriminalität und doppelt so viel Patente auf?
Organismen, Städte und Unternehmen lassen sich Jeffrey West zufolge gleichermaßen als hochkomplexe Systeme beschreiben, die regelhaft reagieren, wenn sie größer werden. Sie alle bilden Netzwerke aus Zellen, Straßen, Menschen und Maschinen, die Energie und Ressourcen verbrauchen und effektiv organisiert werden müssen. West führt einige mathematische Gesetze ein, mit denen er die Reaktion dieser Netzwerke auf ihr Größenwachstum berechnet. Und bleibt dabei auch für Mathe-Banausen verständlich. Sein Buch ist insgesamt sehr unterhaltsam geschrieben und vollgepackt mit vielen Beispielen und anschaulichen Grafiken. Am überzeugendsten argumentiert der Physiker auf dem Gebiet der Biologie. Seine Gesetze sagen zum Beispiel korrekt voraus, dass Tiere mit doppelt so vielen Zellen nicht 100, sondern nur 75% mehr Nahrung benötigen. Aber wie sieht es mit Städten aus?
Wenn sich die Einwohnerzahl einer Stadt verdoppelt, steigen nicht nur pro Kopf gerechnet Einkommen, Vermögen und Innovationen um ungefähr 15%, sondern im selben Umfang auch Umweltverschmutzung, Erkrankungsgefahr und Kriminalität.
Jeffrey West ist bei seiner Suche nach universalen Gesetzen auf unserem Planeten allerdings weniger dogmatisch, als es der Buchtitel erwarten lässt. Er gesteht zu, dass die Gesetzmäßigkeiten weniger eindeutig werden, wenn er von Organismen zu Städten und Unternehmen übergeht. Trotzdem sind manche der Parallelen, die er findet, aufschlussreich. Zum Beispiel, wenn es um die Grenzen des Wachstums geht. Wenn Zellnetzwerke größer werden, wächst auch der Anteil an Energie und Ressourcen, der gebraucht wird, um das System stabil zu halten. Er steht dann nicht mehr für weitere Expansion zur Verfügung. Ähnliches scheint für Unternehmen zu gelten.
Nachdem sie in ihrer Jugend rasch gewachsen sind, treiben fast alle Unternehmen mit Umsätzen von mehr als ca. 10 Millionen Dollar nur noch auf den Kräuselungen des Aktienmarktes dahin. Selbst mit exponentiell wachsenden Gewinnen werden Unternehmen verwundbar.
Auch milliardenschwere Konzerne wie Google oder Amazon können also sterben. Ob seine Gesetze wirklich universal sind, kann Jeffrey West zwar in seinem Buch nicht wirklich beweisen, aber die Lektüre ist ein intellektuelles Abenteuer, das spannende Einblicke liefert, was Komplexitätsforscher heutzutage umtreibt.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die interessiert, wie natürliche und soziale Systeme funktionieren.
Erkenntnisgewinn.
Komplexität bereichert die Welt, bringt sie aber auch an ihre Grenzen.
Spaßfaktor?
Ein unterhaltsamer Erkundungstrip durch viele Sachgebiete mit auch für Laien verständlicher Physik und Mathematik.
Martin Hubert über das Buch von Jeffrey West, Scale, die universalen Gesetze des Lebens von Organismen, Städten und Unternehmen. Aus dem Englischen von Jens Hagestedt. Das Buch ist im CH Beck Verlag erschienen, hat 478 Seiten mit 81 Abbildungen und kostet ganze 28 Euro. Seit Monaten brennt der Amazonas-Regenwald und jeden Tag gelangen riesige Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre, die zuvor Jahrzehnte bis Jahrhunderte lang in den Bäumen gespeichert waren. Und gleichzeitig verschwindet ein einzigartiges Ökosystem. Aber das ist nicht das Einzige, was Klimaforscher beunruhigt. Denn setzen sich die Brände fort, gerät selbst Regenwald fernab der Feuer in Gefahr. Monika Seinsche mit den Einzelheiten.
Im Amazonasbecken hat sich über Jahrmillionen hinweg ein einzigartiges Ökosystem entwickelt. Moorenkaimane, Baumsteigerfrösche und Anakondas durchstreifen den undurchdringlichen Regenwald, der sich von den Flusswäldern über Palmsümpfe bis in die Bergwälder zieht. Eines aber ist hier natürlicherweise nahezu unbekannt. Das sind Feuer.
Wenn Feuer im Regenwald aufflammen, können sie dort tagelang wüten. Das Ökosystem am Amazonas kennt keine natürlichen Feuer, wie etwa die Wälder des Mittelmeerraums, in denen Feuer immer wieder auftreten und die Pflanzen daran gewöhnt sind. Am Amazonas verursacht jedes Feuer deshalb eine extrem hohe Mortalität. Bis zu 50% der Bäume sterben. Das hat natürlich Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. Nach einem Feuer fehlt die Hälfte der Arten, die in einem ungestörten Wald auftreten. Und solche Wälder können durch die hohe Baumsterblichkeit auch wesentlich weniger Kohlendioxid speichern.
Much less carbon because of the high tree mortality.
Die Ökologin Erika Berenger untersucht an der Universität von Oxford die Auswirkungen von Feuern und Abholzungen auf das Ökosystem des Amazonas-Regenwaldes.
Forest recovery in the Amazon following a fire is
nach einem Brand erholt sich der Regenwald nur sehr, sehr langsam. Wir haben Studien, die zeigen, dass ein Wald hier selbst 30 Jahre nach einem Feuer noch 25% weniger Kohlendioxid speichert als ein Wald, der nie gebrannt hat. Unserer Schätzung nach wird es etwa ein Jahrhundert dauern, bis die Kohlenstoffspeicher wieder vollständig aufgefüllt sind. Und das auch nur, wenn keine Bäume mehr gefällt werden und keine weiteren Feuer auftreten. Also im besten aller Szenarien. Was die biologische Vielfalt angeht, könnte die Erholung sogar noch deutlich länger dauern. Die Auswirkungen von Feuern sind also wirklich sehr ernst.
So the impacts are very, very serious.
Zumal das beste aller Szenarien unter der aktuellen brasilianischen Regierung sehr unwahrscheinlich ist. Die Zahl der Abholzungen und der damit fast immer in Zusammenhang stehenden Feuer ist in den vergangenen Monaten extrem angestiegen, nachdem sie seit fast 10 Jahren rückläufig war. Genau das beunruhigt Niklas Börs vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der sich mit der Rolle des Regenwaldes für den Wasserhaushalt beschäftigt.
Ein Großteil des Regens im westlichen Amazonas und auch in den Teilen weiter südlich des Kontinents stammt aus Evapotranspiration der Bäume des Amazonas. Wir reden da von einer Feuchtigkeitskaskade oder Feuchtigkeitsrecycling. Und andererseits ist es so, dass der Regen und die Konvektion über dem Amazonas die Winde verstärkt, die die Feuchtigkeit vom Atlantik ins tropische und dann weiterhin ins subtropische Südamerika bringen. Das ist so ein selbstverstärkendes Feedback.
Diese Selbstbewässerung funktioniert allerdings nur, solange genug Feuchtigkeit vom Amazonas-Regenwald in die Atmosphäre aufsteigt. Verschwindet zu viel Wald durch Feuer oder Abholzung, könnte es zu einem Kurzschluss der Feuchtigkeitskaskade kommen. Denn Weideland und Sojafelder geben deutlich weniger Feuchtigkeit zurück in die Atmosphäre als der Regenwald.
Und also das führt dann zu einem Tipping Point, den wir bei also unter aktuellen klimatischen Bedingungen bei 40% Abholzung erwarten. Wir sind ungefähr bei 20% schon angekommen, also noch 20% mehr, und dann erwarten wir diesen Tipping Point, wodurch wir eine abrupte Verringerung des Niederschlags haben durch den Zusammenbruch dieser selbstverstärkenden Feedbacks.
Das hätte gravierende Auswirkungen. Zum einen auf den Regenwald selbst, denn auch dort, wo er noch intakt bliebe, würde er deutlich weniger Regen bekommen und langsam aber sicher absterben. Eine Savannenlandschaft wäre die Folge, sowie Trockenheit in großen Teilen Boliviens, Chiles und Argentiniens. Und das ist noch nicht alles. Der Punkt, ab dem all diese Entwicklungen einsetzen, könnte schon deutlich näher sein als bislang befürchtet. Denn ein weiterer Faktor spielt in das System hinein.
Und wir haben eben auch noch den Klimawandel. Und durch den Klimawandel erwarten wir eine Veränderung der Niederschlagsmuster, Verlängerung der Trockenzeit und ein höheres Risiko langanhaltender Dürreperioden. Das heißt, wir schieben das System allein durch den Klimawandel schon in den kritischeren Bereich. Und wenn man das jetzt kombiniert mit der Abholzung und den Waldbränden, dann muss man diese Position, dieses Tipping Points, wo ich gerade 40% gesagt habe, muss man wahrscheinlich eher so Richtung 20-25% schieben. Und da sind wir eben jetzt schon dran. Also da sind wir jetzt dann wahrscheinlich knapp vor dem Tipping Point.
Die richtige Zeit zum Handeln wäre also jetzt.
Kipppunkt eines Ökosystems. Monika Seintsche über die Folgen der Brände im Amazonas-Regenwald. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Katrin Baumhöfer.
Katzen und Menschen haben einiges gemeinsam. Und zwar, wenn es um ihr Bindungsverhalten geht. Wie Wissenschaftlerinnen aus den USA im Fachmagazin Current Biology schreiben, gibt es bei den Hauskatzen 4 Bindungstypen, die sich klar unterscheiden lassen. Jeder dieser Typen entspricht einem Verhaltensmuster, das man aus vergleichbaren Studien von Menschen, aber auch von Hunden kennt. Man spricht etwa von sicherer und unsicherer Bindung. Herausgefunden haben das die Forscherinnen durch eine Variante des sogenannten Fremde-Situation-Tests, der zunächst mit jungen Katzen im Alter von 3 bis 8 Monaten durchgeführt wurde. Die Tiere verbrachten erst 2 Minuten mit ihrem Besitzer oder ihrer Besitzerin in einem fremden Raum, blieben dann 2 Minuten dort allein, dann kehrte die Bezugsperson zurück. Aufgrund ihres Verhaltens nach der Rückkehr des Besitzers wurden die Tiere klassifiziert. Knapp 65% suchten dessen Nähe und erkundeten dann weiter den unbekannten Raum. Das wurde als sicheres Bindungsverhalten gewertet. Rund 35% der Katzen zeigten ein unsicheres Bindungsverhalten. Das Verhältnis der Bindungstypen blieb auch nach einem 6-wöchigen Verhaltenstraining und bei erwachsenen Katzen stabil.
Wissenschaftler haben eine smarte Haut entwickelt.
Und smart heißt in diesem Fall, sie lässt sich gezielt bewegen und kann jede erdenkliche Form annehmen. Abgeschaut haben sich die Forscher das Prinzip von Kopffüßern wie dem Tintenfisch. Die Tiere können ihre Haut flexibel verändern und manchmal sogar verfärben, etwa wenn sie sich tarnen wollen. Dabei sind einzelne Hautzellen direkt mit Muskeln und Nerven verbunden. Die Materialwissenschaftler haben dieses Prinzip nachempfunden mit künstlichen Muskeln aus Polymerfasern, die mit einem Metalldraht umwickelt sind und ein bisschen aussehen wie Sprungfedern im Miniaturformat. Diese künstlichen Muskeln lassen sich durch kleine elektrische Impulse steuern. Eingebettet wird das Ganze in ein weiches, dehnfähiges Material. Die Wissenschaftler schreiben im Fachmagazin Advanced Materials Technologies, dass sie sich vorstellen können, ihre Erfindung langfristig für 3D-Displays einzusetzen oder in der Roboterchirurgie.
Zappel Philips gibt es auch bei Mäusen.
Von Menschen kennt man das, wenn sie nachdenken. Die einen trommeln mit den Fingern, die anderen kippeln mit dem Stuhl. Wieder andere klicken die Kugelschreibermine rein und raus. Mäuse tun ganz ähnliche Dinge, wenn sie Entscheidungen treffen. Sie bewegen die Hinterbeine, verziehen die Schnauze oder zittern mit den Tasthaaren. Wie Kognitionsforscher aus den USA im Fachmagazin Nature Neuroscience schreiben, hängen diese Verhaltensweisen mit der Entscheidungsfindung zusammen. In den Gehirnen von Mäusen war jeweils eine viel größere Region aktiv, als für die konkrete Aufgabe notwendig gewesen wäre. Die Wissenschaftler wissen noch nicht, ob und wenn ja, welche Funktion das Zappeln hat. Sie können sich aber vorstellen, dass die Bewegungen möglicherweise dabei helfen, Entscheidungen zu treffen. Das hätte möglicherweise Bedeutung bei der Erforschung von ADHS.
Die NASA plant den Start eines Teleskops, das Asteroiden auf einem Kollisionskurs mit der Erde erkennen könnte.
Geplant ist laut einer Meldung des Fachmagazins Science ein Launch bis Mitte des kommenden Jahrzehnts. Die Pläne gehen zurück auf eine Vorgabe des US-Kongresses, die verlangt, 90% aller Asteroiden und Kometen mit einem Durchmesser von mindestens 140 Metern zu erkennen, die der Erde gefährlich werden könnten. Die geschätzten Kosten der Mission liegen zwischen umgerechnet rund 450 und 550 Millionen Euro. Das Teleskop soll mit Infrarotlicht arbeiten, weil es so auch dunkle Asteroiden erkennt.
Mosasaurier waren offenbar Brustschwimmer.
Das schließen Archäologen aus der Analyse von Fossilien und Daten dieser Meeresechsen aus früheren Studien. Bekannt war, dass Mosasaurier einen sehr kräftigen Schwanz besaßen, mit dem sie sich unter Wasser fortbewegten. Ein im Verhältnis zum übrigen Skelett sehr großer Schultergürtel mit Ansätzen für kräftige Muskeln deuten nach Ansicht der Forscher darauf hin, dass die Echsen auch in der Lage waren, mit stoßartigen Bewegungen vorwärts zu kommen. Dieser Schwimmstil sei ein Alleinstellungsmerkmal der Mosasaurier unter den Vielfüßern und Flossern, so die Forscher. Sie stellen ihre Studie heute auf einer Fachkonferenz vor.
Sternzeit, 24. September. Galileo ausgefallen, die Betreiber schweigen. Mitte Juli hat Europas Satellitennavigationssystem Galileo für rund 5 Tage keine zuverlässigen Positionen und Uhrzeiten mehr gesendet. Galileo war ausgefallen und ESA und EU, die gemeinsam das System betreiben, schwiegen lange. Dabei wird stets betont, Galileo sei garantiert verfügbar, weil es zivil und nicht militärisch betrieben werde. Die extrem spärliche und zögerliche Kommunikation erinnerte allerdings eher an militärische Geheimniskrämerei als an offenes Informieren der Kunden. Galileo ist noch im Probebetrieb und alle Beteiligten müssen offenbar noch viel lernen. Bisher sind erst 22 Satelliten im Einsatz. 30 sind im Komplettausbau nötig. Die Satelliten laufen auf 3 verschiedenen Bahnen in rund 23.000 Kilometern Höhe um die Erde. Sie haben hochgenaue Uhren an Bord, die von 2 noch genaueren Uhren am Boden überprüft werden. Eine dieser beiden war im Juli wegen Wartungsarbeiten nicht im Einsatz und bei der anderen gab es offenbar technische Probleme. Die meisten Nutzer haben davon nichts bemerkt, weil praktisch alle Geräte neben Galileo auch die Signale des amerikanischen GPS und des russischen GLONASS verwenden. Auch diese Systeme fallen gelegentlich aus, aber meist nur für wenige Stunden und nicht Tage. Ein kompletter Ausfall aller Navigationssysteme hätte für unseren technischen Alltag dramatische Folgen. Vor allem die auf Milliardstelsekunden genauen Zeitsignale würden fehlen. ohne präzise Taktung über die Satellitenuhren brechen Strom- und Computernetze schnell zusammen.
Über einen Bußgeldbescheid der besonderen Art berichtet Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr nach den Nachrichten. Daimler muss 870 Millionen Euro wegen Dieselbetrugs bezahlen. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.